Wir wollen zusammen ein Wort Gottes lesen aus dem Neuen Testament und schlagen dazu den Galaterbrief auf in Kapitel 5. Wir lesen ab Vers 19 einige wenige Verse. Galater 5, ab Vers 19. Da heißt es, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, gleich wie ich auch vorhergesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Soweit das Wort des Herrn. Bei der Betrachtung dieses verlesenen Gotteswortes soll die Betonung insbesondere auf das Ende von Vers 21 gelegt werden, wonach, wie es hier heißt, diejenigen, welche solches tun, das ist das, was zuvor aufgezeichnet worden ist, aufgezählt worden ist, das Reich Gottes nicht ererben werden. Und es ist vonnöten, dass wir in diese Dinge ein wenig eindringen, damit wir uns zugleich auch durch Gottes teures Wort in die Lehre seiner Schrift hineinführen lassen. Darum wird der aufrichtige Gläubige bei der Durchlese feststellen können, wie der eine oder andere Punkt in seinem eigenen Leben auch noch vorhanden, und wir könnten darüber hinaus auch sagen, und oft stark notbereitet. Weil nun die in der Aufzählung enthaltenen Sünden verhindern, wie es hier heißt, das Reich Gottes zu sehen, geraten nicht wenige Errettete, das heißt solche, die mit ihren Sünden zum Heiland gekommen sind, um sich durch das teure Blut Jesu reinwaschen zu lassen, in Angst und Schrecken. Es gibt Gläubige, die aus einer diesbezüglichen Todesqual gar nicht mehr herauskommen, weil sie das Wort des Herrn an dieser Stelle nicht recht verstehen. Und der Herr möchte heute Gnade geben, dass wir uns durch seinen Geist mittels des Wortes hineinführen lassen, zu verstehen das, was Paulus beabsichtigt hat, uns hier mitzuteilen. Lesen dann solche auch noch in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 und 10, wo es heißt, das Ungerechte und so weiter, das Reich Gottes nicht ererben werden, dann kann bei geringster Veranlagung zur Schwermut nur mit allerletzter Kraft der Aufblick zu dem Herrn Jesus noch gewagt werden. Und wenn wir dann in Epheser Kapitel 5, Vers 5, das lesen, was Paulus uns dort mitteilt, dass kein Hurer und kein Unreiner und kein Habsüchtiger, dort heißt es, welcher ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reiche Christi und Gottes. Also sagt man, weil noch Unreinigkeit, weil noch Habsucht in mir ist, wird die Gnade Christi mich vergeblich gesucht haben. Damit bin ich verloren. Denn solche, hier steht es doch geschrieben, sollen das Reich Gottes nicht sehen. Jawohl, hier steht es wörtlich geschrieben, darum bin ich ein Verlorener. Und wir müssen sagen, was lehrt das Wort des Herrn in dieser Frage? Es ist nicht gut, dass wir unseren eigenen Gedanken in diesen Dingen nachgehen, sondern es ist vonnöten, das teure Wort Gottes zur alleinen Ausrichte, zur Richtschnur unseres Lebens zu erkennen und zu befolgen. Und dazu müssen wir es wissen. Was ist der Wille des Herrn in dieser Sache? Dafür ist die heutige Stunde angesetzt, auch durch die Gnade Gottes. Wenden wir uns in dem Textwort von Galater 5, dem Vers 21, gleichsam zu, der für unser Thema praktisch Mittelpunkt sein soll, so ist doch der Verlust des Reiches Gottes, wie es hier heißt, nach Aufzählung dieser zuvor genannten Sünden, mit dem Tun desselben verbunden. Es heißt wörtlich, die solches tun. Zunächst ist auch gar nicht so sehr entscheidend, ob diese Sünden im Einzelfall oder in Beständigkeit begangen wurden oder werden. Sünde ist Sünde. Nicht wie der Mensch sagt, einmal ist keinmal, sondern vor Gott trennt die geringste Sünde. Eine Sünde, die Sünde im Garten Eden, sagt Paulus in Römer 5, ist bis zu uns hindurchgedrungen und hat uns alle in den Zustand des Todes gebracht. Entscheidend ist vielmehr, ob die Täter dieser Sünden, Ungläubige oder aber im Sinne der Errettung Gläubige sind. Das hält die Bibel auseinander und das sollten wir jetzt untersuchen, damit wir durch den Geist Gottes belehrt werden, uns belehren lassen. Im Vergleich zu den Gottlosen werden bei den Sündenausübungen durch Kinder Gottes immer Kämpfe eintreten, die solchen Sünden folgen. Während sich die Verlorenen in ihren Sünden in dieser Welt recht wohl fühlen, ich rede von den Verlorenen, sehnt sich der Errettete, der Gläubige, nach der Freiheit, von der Gottes Wort redet. Und zwar mit dem aufrichtigen Begehren, außerhalb dieser Sündenkämpfe zu leben und zu wandeln. Und dieses Verlangen mag sicherlich auch recht unterschiedlich beim Einzelnen sein, aber wohlfühlen wird sich der Errettete über längere Zeit in den Weltsünden nicht. Es wird immer die mahnende Stimme des Geistes Gottes dahinter stehen und allein dieser Tatbestand lässt uns alles Wohlsein vergehen. Diese Erretteten kennzeichnet die Heilige Schrift durch einen Ausdruck. Sie sind herausgenommen. Wo herausgenommen? Kapitel 4, Vers 1. Herausgenommen aus der gegenwärtigen bösen Welt. Wie aber uns der ganze Galaterbrief zeigt, sind wir auch durch den Tod sind wir durch den Tod Christi sowohl dem Gesetz als auch allem dem gestorben, was das Gesetz verurteilt. Wir sind mit Christus dem Gesetz gestorben und wir sind allem dem gestorben, was das Gesetz in der Heiligen Schrift verurteilt. Und genau das, was das Gesetz verurteilt, sind die hier genannten Werke des Fleisches. Alle aber, Galater 5, 25, die durch den Geist leben, die den Geist Gottes haben, also Leben aus Gott besitzen, haben eine neue Natur, die diesen Dingen, den Dingen der Werke des Fleisches völlig entgegengesetzt ist. Und diese neue Schöpfung, diese neue Natur ist uns geworden, bei gleichzeitiger Herausnahme aus der Welt. Und bei der Herausnahme aus dessen Geist. Damit ist offenbar, dass wir als Errettete nicht mehr der Welt und schon gar nicht mehr dem Geist der Welt dienen können. Es gibt daher keine neue Schöpfung, keine neue Geburt ohne gleichzeitige Herausnahme aus dem Milieu dieser Welt. Sonst müsste der Geist des Herrn ein Weltgeist sein, was er aber absolut nicht ist. In der Herausnahme aus der Welt unterscheiden wir uns vom Geist der Welt und den Kindern der Verdammnis. Das ist der Unterschied. Wir sind zwar noch in der Welt, aber wir gehören ihr nicht mehr an. Das nicht mehr angehören bedeutet gleichsam das Herausgenommensein aus ihr. Die neue Schöpfung, die uns in Christus gegeben ist, kann überhaupt keine Werke des Fleisches tun, weil die neue Schöpfung Geist und Geist Gottes ist. Sie kann so wenig die Werke des Fleisches tun, wie Gott nicht sündigen kann. Aber vielmehr kann unser alter Mensch, die alte Natur, solche Werke des Fleisches tun. Ja, noch mehr. Sie, diese alte Natur in uns liebt die Sünden und befindet das Böse im Gläubigen sogar wohl. Und dadurch kommt es in den Herzen der Gläubigen zu einer Konfrontation, dass das Fleisch wieder den Geist gelüstet. Und das ist Gott gewollter, Gott gegebener Kampf im Gläubigen. Sobald also jemand errettet ist, handelt ein solcher, bewusst oder unbewusst, in der Ausrichtung durch das Wort des Herrn, zugleich auch durch den Geist Gottes. Ich sage hier und rede nicht von einem Perfektionismus. Nein, nein. Sondern hier wird vom Grundsatz her geredet. Und das ist auch der Grund, weshalb die Werke des Fleisches, von denen wir hier lesen, nach Vers 18 unseres Kapitels in Verbindung mit dem Gesetz geschehen. Aber das Gesetz hat doch überhaupt nur mit dem Menschen im Fleische zu tun und nicht mit dem Menschen, die den Heiligen Geist haben. Solche, die den Heiligen Geist haben, stehen nicht mehr unter dem Gesetz, so gern wie es Gläubige gibt, die das noch wünschen. Aber damit wären sie ja nicht freigemacht vom Verderbnis. Denn das Gesetz steht mit Tod in Berührung und die Gnade Gottes mit Leben. Und das bedarf der Unterscheidung in der Annehmung des einen, nämlich des ewigen Lebens durch unsere Bekehrung, und auf der anderen Seite der Ablehnung des Todes durch das Gesetz. Sonst wäre doch der Heilige Geist und hätte können schon in der Zeit des Alten Testaments ausgegossen werden. Das ist doch das bezeichnende Merkmal, dass Israel durch Fleischesdienst, also alter Menschendienst, und die Gemeinde heute durch Geistesdienst, also neuer Menschendienst, vor Gott steht. Jeder Neutestamentler hat und tut nach der Wiedergeburt noch Sünden. Wir lesen das in 1. Johannes 1, Vers 8. Und wenn wir sagen, dass wir keine haben, dann betrügen wir uns auch gleich noch selber und andere mit, soweit sie sich betrügen lassen. Die einen natürlich wenig, die anderen mehr und etliche viele Sünden. Und dennoch, ob wenig oder viel, lehrt die Bibel Gottes Wort keine Verdammnis, die in Christo Jesu sind. Wegen, warum könnten wir sagen, die Bibel erklärt selbst, wegen des in uns wohnenden Geistes nach Römer 8, Vers 1 und 11b. Wegen des in uns wohnenden Geistes, also die Frage des Geistes verbunden mit der Frage des in Christo Seins. Weshalb, könnten wir nun sagen, ist dann dieser Brief, der Brief an die Galater, an die Kinder Gottes gerichtet? Warum ist überhaupt in diesem Briefe, der doch an die Kinder des Lichts geschrieben ist, auf die Werke des Fleisches, dass die solches tun, wie wir hier gehört haben, überhaupt in dieser Weise hingewiesen? Nun, die Antwort könnte sein, um letztlich uns allen, die wir in der Jesus-Nachfolge sind, uns vorzustellen, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen und nicht mehr unter Gesetz gehören. Damit werden Grenzen, damit werden Fakten gezogen. Es wird Ihnen darin des Weiteren auch vorgestellt, dass das, welches das Fleisch kennzeichnet, womit es ja auch das Gesetz zu tun hat. Wie auch gerade uns der Galaterbrief durch alle Kapitel hindurch zeigt. Die Werke des Fleisches, mit denen wir uns hier beschäftigen, entfalten sich aus dem Fleische. Mit allen bösen Neigungen, mit allen bösen Fähigkeiten, wodurch wir in einer beständigen Gefahr leben. Die Lust des Fleisches, Kapitel 5, Vers 16, zu vollbringen. Da ist ein ununterbrochener Anreiz zur Sünde durch unser Fleisch, dem Element der alten Schöpfung vorhanden. Aber zugleich sollten wir auch die Abscheulichkeit der Werke des Fleisches vor Gott tiefst empfinden lernen, damit wir dem Geiste Gottes Raum geben und durch Raumgabe des Geistes Gottes die Frucht des Geistes hervorbringen können. Aber auch dann, wenn eine Wiedergeburt vorliegt, lehrt das Wort Gottes nicht, dass durch aufgetretene Frucht des Fleisches beim Gläubigen daraufhin die göttliche Geburt rückgängig gemacht werde. Das ist keine Lehre des Wortes. Das ist eine andere. Sowohl eine Rückbildung einer Geburt, denken wir an 1. Johannes 3, Vers 9, wie auch ein Vergehen einer neuen Geburt, denken wir an 1. Petrus 1, 23, widerspricht das Wort Gottes sehr, bis ins Tiefste. Ganz abgesehen von Johannes 10, Vers 28, wo es speziell um diese Frage ewigen Verlorengehens sich dreht und handelt, dass solches nicht möglich sei, finden wir noch an anderen Stellen die Bestätigung des Wortes. Würden Kinder Gottes verloren gehen, ich sage würden, dann wäre der Beweis erbracht, dass der Herr Jesus nicht fähig gewesen wäre. Dass er nicht fähig gewesen wäre. Solches will man dem Herrn Jesus anlasten, das auszuführen, was in Johannes 6, Vers 38 bis 40 geschrieben steht, wozu er, Jesus, vom Himmel gesandt war, den Willen des Vaters zu tun. Wir brauchen es nur nachzulesen. Und wenn der Jesus sagt, von denen, die du mir gegeben hast, ist keines verloren, dann ist es doch eine mutige Sache, gegen Gott zu sagen, doch. Also gehört schon eine Stirn dazu, die muss mit viel, viel Eis verbunden sein. Und wenn Paulus, der Heidenapostel, in Römer 8, Vers 38 bis 39 sagt, dass nichts uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, wie kann dann jemand doch sagen? Gehört also schon ein ungeheuerlicher, exzentrischer Mut dazu. Wie sollte und könnte sich ein Glied seines Leibes nach 1. Korinther 12, Vers 13 und Vers 27 selbst sich vom Leibe Christi trennen können. Dies auch auf die schriftwidrige Aussage hin, wenn aber jemand von sich aus weggehen will. Das klingt gerade so, als ob überhaupt jemals ein Gotteskind solches tun könnte. Und was wäre, wenn ein Gläubiger dies tiefst von Herzen wünschte? Diese Frage müssen wir hier aufwerfen. Dann können wir sehr gut darauf antworten. Wir antworten, dann hat auch keine Wiedergeburt stattgefunden. Dort liegen die Grenzen, dort liegen die Dinge durch Gottes Wort niedergelegt, messerscharf genau vor uns. Wenn es aber zu einer neuen Geburt gekommen ist, hat ein Wechsel vom Gesetz des Todes zum Gesetz des Lebens stattgefunden. Dann erst redet die Heilige Schrift vom alten und vom neuen Menschen. Nicht vorher. Nur Errettete allein können zugleich zwei Naturen besitzen. Die Machtentfaltung der beiden Naturen, und zwar im Gläubigen, können recht unterschiedlich sein. Wobei die Unterschiedlichkeit eine vorhandene Geburt dem Geiste nach nicht mehr rückgängig machen kann. Das gibt's noch nicht einmal im Fleische. Dem Nikodemus war das damals noch eine Frage. Das war aber vor Golgatha, aber es sollte nicht mehr einem Kinde Gottes eine Frage sein, das den Geist des Herrn besitzt. Da liegt dann Schriftunkenntnis vor. Demzufolge sind im Textwort, in unserem Textwort hier, keineswegs Kinder Gottes, sondern Unerrettete angesprochen. Diese Unerretteten sollen aber ein warnendes Beispiel für die Erretteten, ihrem Geiste, dem Geiste der Welt, nicht teilhaftig zu sein, wie auch den aufgezählten Sünden der Weltkinder, die ja das tun, von dem hier geschrieben steht, was sie vom Grundsatz her sein lässt, dass Reich Gottes nicht zu sehen. Wir kommen jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir uns gut merken dürfen. Die Bibel, Gottes Wort, behandelt die Grundsätze. Die Grundsätze so, dass dann, wenn ein Verlorener, ein Nichterretteter, täglich betet und täglich die Schrift liest, er darum nicht errettet wird. Das ist ein Grundsatz. Solange er sich nicht bekehrt, denn die Bekehrung bringt diese Veränderung des Grundsatzes, um von Neuem geboren zu werden, ist die Werkshandlung beten und die Werkshandlung lesen kein Anlass, den Grundsatz der Verlorenheit zu verlassen. Wenn aber ein dem Grundsatz nach Erretteter, ein Wiedergeborener, die Werkshandlungen des Fleisches und der Sünde vollzieht, das heißt, in Sünden lebt, kurz oder lang sich darin bewegt, so ändern die Werke des Fleisches den Grundsatz der Erlösung und Wiedergeburt nicht. Die Tatsache, dass auch echte Kinder Gottes solches tun, erwecken in anderen den Eindruck, als gehörten sie zu denen, die das Reich Gottes nicht ererben würden. Und wir können da nur sagen, wie ernst ist das doch. Wie tief ernst liegen die Dinge hier. Es kann sogar zur Folge haben, dass solche, die immer wieder fallen und solches tun, was hier aufgezeigt ist, zum Schluss an ihrer eigenen Errettung noch irre werden. Liegen solche wegen ihrer eigenen Sünden immer und immer wieder am Boden und bekennen aufrichtig diese Sünden und tragen tiefst Leid darum, so gilt genau diesen 1. Johannes 1, Vers 9. Die Länge der Befreiung, um aus solchen Tiefständen herauszukommen, liegt nicht in der Hand des Menschen letztlich, sondern in der Hand des Herrn. Darum muss der Jesus viel gebeten werden, uns davor zu bewahren oder herauszuführen, weil er allein der ist, der solches in seiner Hand hält. Dass wir aber die wertvolle Heilsgewissheit haben, ewiges Leben besitzen, ewig errettet sind und nicht verloren gehen, ewiglich ist geeignet, uns Gottes Liebe und Gottes Gnade groß und gewaltig zu machen. Unser Herz mit Freude, unser Herz mit Dank zu erfüllen und unsere Herzen zu befestigen, uns ein Ansporn dafür zu sein, zu völliger Hingabe an Jesus und völligem Gehorsam zu einem Wandel in Heiligkeit und Treue dem Wort Gottes gegenüber. Geht nun jemand leichtfertig über diese Dinge der Sünden, so beweist er nur, dass die ewige Errettung vielleicht mit dem Verstande, nicht aber mit dem Herzen erfasst worden ist. Das, was wir heute hier hören durften, sollte in Sonderheit dazu führen, dass der Herr uns klar macht, dass solche, die errettet sind und wieder in eine Sünde fallen, nicht verlorene Sünder sind, sondern sie sind begnadete Sünder. Das ist überhaupt der Unterschied zwischen den Verlorenen und uns. Sünder sind wir allzumal. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob wir begnadete Sünder oder unbegnadete Sünder sind. Durch diese Gnade, die wir durch den Glauben nehmen durften, diesen Glauben, der von Christus selbst ausgeht, den er, unser Herr, gibt, er bringt uns in die Beziehungen der Errettung und Erlösung, in der Beziehung zur Ewigkeit. Und das ist nun für uns die Frage: Bist du mit deinen Sünden schon als ein Verlorener zu Christus gekommen? Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich mit persönlichen Sünden zu Gott komme, der sie mir ja nach der Verheißung des Wortes vergeben will, sie mir vergibt, oder ob ich als ein verlorener Sünder zu ihm komme. Oh, Jesus kann nur verlorene Sünder erretten. Was nützt dir, was nützt dich noch die Vergebung, wenn du nur in deinem verlorenen Wesen 10 oder 100 Sünden los wirst? Du brauchst die Vergebung, die in Christus ist, um herausgeführt zu werden aus der Verlorenheit in die ewige Errettung. Und wenn wir das erfahren haben, wie der Heiland in unsere Herzen eingezogen ist, Freund, dann darfst du gewiss sein, der Herr hat dich so lieb und wird dich auch aus den Dingen noch herausführen. Wenn du dich nur recht in diese Linie seiner Gnade einfügst und recht als ein Bittender vor ihm gefunden wirst, dass er dich nicht umkommen lässt. Nein, er tut das nicht. Denn für dich ist die Gnade geworden und gegeben und du hast sie genommen und Jesus hat dich lieb. Aber die Frage ist, ob wir schon uns haben bekehren lassen, ob wir schon zu Christus gekommen sind. Und das ist vonnöten, sonst sind wir verloren und bleiben verloren, auch dann, wenn uns die eine oder andere Sünde durch Vergebung entledigt worden sei. Der Jesus will nicht nur, dass uns Sünden vergeben werden, sondern er will primär, dass wir erst einmal errettet sind. Und dafür als Errettete preisen wir seinen wunderbaren Jesus-Namen, weil er das durch Golgatha für uns alle vollbracht hat. Amen.
Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis das ich gewinn. Hält man mich, so lauf ich fort, will ich mal zurück das Wort. Fortgerungen, durchgedrungen, bis zum Kleinod hin. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, will ich heilen, das Verweilen bringt auf Füßen Lohn. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der ersäumt sein Kronenrecht. Was dahinten das mag schwinden, ich will nichts davon. Jesu, richte mein Gesicht nur auf jene Ziel. Lenk die Schritte, stell die Tritte, wenn ich Schwachheit fühl. Die Welt zersprich mir zu, schmiede mich, so tröste du. Deine Gnade führe gerade mich aus ihrem Spiel. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo ist spüre die Seele, aber du hast Kraft. Weil ein Blut dein Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt, dort wird's dir.